CDU-Basis wirken, reizt aber die SPD, deren Mitglieder über eine Koalition mit der Union abzustimmen haben. Aus der CDU gibt es jetzt versöhnliche Töne. Die Nachrichten mit Werner Schoninger.
Der Bundesvorsitzende der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft, Radke, hat im Streit über den Mindestlohn zu Gelassenheit gemahnt. Der CDU-Politiker betonte im rbb24-Inforadio, die Politik werde aber keinen Einfluss auf die Entscheidung der unabhängigen Mindestlohnkommission nehmen. Seiner Einschätzung nach wird die Forderung der SPD nach einer Lohnuntergrenze von 15 Euro pro Stunde ohnehin erfüllt.
Das eigentlich Verrückte an der Debatte ist ja, wenn man sich die neue Geschäftsordnung der Mindestlohnkommission ansieht, dann gehen doch alle davon aus, dass aller Voraussicht nach im nächsten Jahr dieser Wert erreicht wird. Worum es doch aber eigentlich geht, ist, wird es einen politischen Eingriff geben? Sollte dieser Wert im nächsten Jahr nicht erreicht werden, ja oder nein? Und von einem politischen Eingriff seitens des Deutschen Bundestages ist in der Tat im Koalitionsvertrag nichts vereinbart.
Der Bundesvorsitzende der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft und CDU-Europaabgeordnete Dennis Radke. Die SPD-Mitglieder können seit heute über den Koalitionsvertrag mit der Union abstimmen. Die Online-Befragung läuft bis einschließlich 29. April. Das Ergebnis ist für die Parteispitze bindend, wenn sich mindestens ein Fünftel der fast 360.000 Mitglieder an der Abstimmung beteiligt. Die SPD-Spitze hat gestern bei einer Veranstaltung bei der Basis um Zustimmung geworben. Parteichefin Esken sagte, man habe in Fragen wie der Rente hart verhandelt, das Ergebnis könne sich sehen lassen. Umstritten sind aber unter anderem die geplanten Verschärfungen in der Migrationspolitik. Die Jusos haben schon angekündigt, gegen den Koalitionsvertrag zu stimmen. Die Folgen des Klimawandels machen sich einem Bericht zufolge in Europa besonders stark bemerkbar. Dabei zeigte sich im vergangenen Jahr ein ausgeprägtes Ost-West-Gefälle. Das geht aus dem Zustandsbericht hervor, den der EU-Klimawandeldienst Copernicus und die Weltwetterorganisation erarbeitet haben. Im Westen war es im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt zu nass, es gab zahlreiche Überschwemmungen. Im Osten und Südosten ist es dagegen zu trocken und sehr heiß gewesen. Schon vor dem Bericht war bekannt, dass Europa der Kontinent ist, der sich am schnellsten erwärmt. Europa erlebte wie der Rest der Welt 2024 die höchste Durchschnittstemperatur seit Beginn der Aufzeichnungen. Die Ärztekammer in Brandenburg hat begrüßt, dass das Landärzteprogramm fortgeführt werden soll. Im Etat der SPD-BSW-Landesregierung sind 18 entsprechende Stipendienplätze vorgesehen, so viele wie in den Jahren davor. Pro Jahr wird das Programm mit mehr als 2 Millionen Euro gefördert. Andreas Pötzl, rbb24.
Die Landesärztekammer bewertet die Pläne positiv, weil vor allem in den ländlichen Gegenden in Brandenburg Mediziner fehlen würden. Das Stipendium sei eine wichtige Ergänzung der Nachwuchsförderung, sagte ein Sprecher der Kammer. Bisher erhalten die Stipendiaten des Programms 1.000 Euro pro Monat und verpflichten sich, nach dem Studium mindestens 5 Jahre auf dem Land als Ärztin oder Arzt zu arbeiten.
Die US-Regierung enthält der Elite-Universität Harvard Fördergeld in Milliardenhöhe vor, weil die Hochschule neue Vorgaben nicht umsetzen will. Unter anderem wurden mehrjährige Zuschüsse von umgerechnet 1,9 Milliarden Euro auf Eis gelegt. Die Regierung begründet das mit einem unzureichenden Einsatz gegen Antisemitismus. Sie verlangt von der Universität, ausländische Studenten bei Verstößen gegen Verhaltensregeln den Bundesbehörden zu melden. Außerdem dürfe bei der Zulassung von Studierenden und bei Einstellungen die Förderung von Vielfalt und Gleichberechtigung keine Rolle mehr spielen. Die Unileitung erklärte, die Forderungen verletzten die Meinungsfreiheit sowie die Unabhängigkeit der Hochschule. UN-Generalsekretär Guterres hat gefordert, die Waffenlieferungen in den Sudan zu stoppen. Das sei der einzige Weg, den Bürgerkrieg in dem nordafrikanischen Land zu beenden und die Zivilbevölkerung zu schützen, erklärte Guterres. In London beginnt heute eine internationale Konferenz zur Lage im Sudan. Ausrichter des Treffens von 17 Ländern und 5 internationalen Organisationen sind Großbritannien, Deutschland, Frankreich, die EU und die Afrikanische Union. Im Sudan liefern sich die Armee und eine verfeindete Miliz seit 2 Jahren einen blutigen Bürgerkrieg. Beide Parteien haben sich geweigert, an der Londoner Konferenz teilzunehmen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter heute nach sonnigem Start. Immer mehr Wolken und stellenweise leichter Regen. Dazu weiterhin frühlingshafte Temperaturen bis 22 Grad. Und es weht ein stark böiger Südostwind. Aktuell haben wir in Berlin-Dahlem 12 Grad und in Marzahn 13, in Angermünde 10 und in Bad Liebenwerda 13 Grad. Morgen ist es heiter und ausgesprochen warm mit bis zu 26 Grad. Die Zeit 9.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Zwei Wochen haben die Mitglieder der SPD Zeit, über den Koalitionsvertrag mit der Union abzustimmen. In Brandenburg kommen von den jungen Leuten an der Parteibasis eher negative Signale. Die Jusos in Brandenburg sind längst nicht zufrieden, wie unser landespolitischer Reporter Nico Hecht erfahren hat.
Brandenburgs Jusos-Vorsitzender Leonel Ricci an die Szene ist überzeugt, viele Mitglieder des SPD-Nachwuchses werden den Koalitionsvertragsentwurf ablehnen. Heute würden die Gespräche dazu mit der SPD starten, aber
bereits nach erstem Anschauen sind wir der Überzeugung, dass dieser Koalitionsvertrag inhaltlich hinter dem zurückbleibt, was wir eigentlich brauchen.
Etwa Maßnahmen gegen die ungleiche Verteilung von Vermögen in Deutschland. Die SPD laufe hier Gefahr, weit hinter den eigenen Versprechen zu bleiben.
Wenn man sich die Ungleichheiten in der Gesellschaft anguckt, so wie dass wir uns eigentlich für armutsfeste Löhne einsetzen wollten, bleibt der Koalitionsvertrag hinter den Versprechungen, die wir im Wahlkampf noch abgegeben haben und die wir im Arbeitsprogramm der SPD mal ausgehandelt hatten.
Und die Verabredungen zur Migrationspolitik schmecken den Brandenburger Jusos gar nicht. Sie würden geplante Maßnahmen wie etwa Zurückweisungen an Grenzen und den Stopp für den Familiennachzug nicht mittragen.
Wir haben ein anderes Verständnis von Migration und Asyl und wir glauben auch, dass in dem Koalitionsvertrag ein falscher Spirit herüberkommt, wie man Migration angehen soll politisch. Weil hier wird Migration immer nur als Gefahr dargestellt.
Bei der Nachwuchsorganisation der CDU, der Jungen Union in Brandenburg hingegen, überwiegt mittlerweile Zufriedenheit mit dem Koalitionsvertragsentwurf. So fasst das die Vorsitzende Laura Strohschneider zusammen. Nach den Enttäuschungen vieler ihrer Mitglieder über das Kippen der Schuldenbremse sei man froh, dass gerade beim Thema Migration nun geliefert worden sei, wie im Wahlkampf versprochen. Und als junge Frau freue sie sich auch sehr über die Ankündigungen für die Modernisierung in Staat und Verwaltung.
Man möchte Bürokratie-Rückbaugesetze machen, wo man dann auch wirklich hinterher dem Bürger transparent machen möchte, welches Ressort wie viel denn nur abgebaut hat und einen Beitrag hatte. Es soll ein Doppelerhebungsverbot geben, also ein Once-Only-Prinzip, damit wir unsere Daten der Verwaltung gegenüber nicht immer wieder neu angeben müssen.
Der Vertrag, so Strohschneider, überzeuge nicht in allen Punkten. So bleibe etwa eine große Rentenreform aus. Und auch eine Erhöhung des Mindestlohns auf 15 Euro sehe die Junge Union kritisch. Aber unterm Strich glaube die Junge Union-Chefin in Brandenburg, sei es eine gute Grundlage für eine Regierungsarbeit.
Soweit unser Reporter, Landesreporter in Brandenburg, Nico Hecht, über den Abstimmungen der Sozialdemokraten zum Koalitionsvertrag und wie das in Brandenburg bewertet wird bei der Jusos und bei der Jungen Union. In Brandenburg im Forst steht die Geburtsstation vor dem Aus und das wäre dann die siebte Station im Land, die seit 2015 schließen muss. Die Kliniken kämpfen mit Geburtenrückgang und vor allem Fachärztemangel. Deshalb sind neue Ideen für eine gute und sichere Versorgung von schwangeren Frauen und Neugeborenen gefragt. Mit diesem Thema hat sich ein gemeinsames Rechercheteam des Bayerischen Rundfunks, des Mitteldeutschen Rundfunks, des Südwestrundfunks und des RBB beschäftigt. Ute Bartel von RBB24 Recherche hat sich die Situation in der Lausitz angeschaut.
Für viele Forster war es ein Schock, als die Pläne für die Schließung der Geburtsstation öffentlich wurden. Denn die Lausitz-Klinik hat seit Jahrzehnten einen sehr guten Ruf. Laura Staudacher, FDP-Politikerin und Mitbegründerin des Vereins Junge Lausitz, wurde 1998 hier geboren.
Letztes Jahr habe auch ich meine Tochter hier auf die Welt gebracht. Und es ist natürlich total traurig, dass dieser Leuchtturm, dieser Ort, der für junge Familien so wichtig ist, nun geschlossen werden soll.
Klinikchef Hans-Ulrich Schmidt kann Sie und viele andere Lausitzer verstehen, aber er sieht keinen Ausweg.
Unsere Ärzte, die tolle Arbeit machen, sind alle über 60 Jahre und wir kriegen keine Nachfolge seit Jahren nicht. Wir versuchen seit über 6 Jahren einen Facharzt für Gynäkologie hier zu gewinnen für das Haus, das ist uns leider nicht möglich.
Außerdem würden immer weniger Kinder geboren. Vergangenes Jahr waren es nur 229. Das erhöht das Risiko für Mutter und Kind.
Je mehr Entbindung sie haben, umso höher die Wahrscheinlichkeit des Trainings, umso routinierter ist man in der Stresssituation.
Die Forster Klinik ist eine Geburtsstation der untersten Versorgungsstufe, denn es gibt keinen Kinderarzt. Die Risikofälle wurden deshalb schon immer zur Uniklinik nach Cottbus geschickt, einem Krankenhaus der höchsten Versorgungsstufe. Das fordert auch die Richtlinie des gemeinsamen Bundesausschusses der Krankenkassen und Ärzte. Risikogeburten sollen nur in hochspezialisierten Kliniken stattfinden, um Gefahren für Mutter und Kind zu minimieren. Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Perinatale Medizin, Professor Mario Rüdiger, meint deshalb, dass alle Geburtsstationen in Deutschland einen Kinderarzt vor Ort brauchen.
Was vergessen wird, ist, dass wirklich eine Gefahr bestehen kann. Der Tag der Geburt ist der Tag, an dem die meisten Menschen sterben. Und wenn wir dieses Risiko haben, dass unter der Geburt was stattfinden kann, dann muss ich eine adäquate Abdeckung haben und die ist ein Kinderarzt.
Auch die Regierungskommission für eine zukunftsfähige Geburtshilfe teilt Rüdigers Einschätzung. Außerdem sollen sich die Kliniken zu Kompetenzverbünden zusammenschließen. Professor Rüdiger, der Chef der Neonatologie der Uniklinik Dresden ist, hat so ein Netzwerk in Sachsen schon als Modellprojekt initiiert. Die Risikogeburten finden in der Uniklinik statt und wenn die Kinder stabil sind, werden sie in heimatnahe kleinere Kliniken verlegt, zum Beispiel nach Bautzen oder Görlitz. Außerdem unterstützen die Experten der Uniklinik ihre Kollegen an den anderen Kliniken per Telemedizin, wenn es bei einer Geburt zu Komplikationen kommt.
Und da hilft es, wenn man sozusagen den über die Schultern schaut und einen kleinen Tipp geben kann. Und alleine in dieser Phase des Projektes haben wir 4 Kinder mindestens, die davon wirklich profitiert haben und die nicht darauf warten mussten, dass wir erst eine halbe Stunde oder eine Stunde vor Ort sind und dahin gefahren oder hingeflogen sind.
Dieses Projekt kann auch für Brandenburg ein Vorbild sein. In den Kliniken der Lausitz sieht man es als den richtigen Ansatz, um die Versorgung vor Ort zu sichern. Doch für Forst wird es nicht mehr zum Tragen kommen.
Ute Bartel war das mit ihrer Recherche, rbb24 Rechercheredaktion, daher kommt sie. 2024 war das heißeste Jahr weltweit. Soweit ist das bekannt. Auch Europa ist betroffen. Aber es gibt Riesenunterschiede zwischen Ost und West. Das zeigt der gemeinsame Bericht vom Klimawandeldienst des Europaprogramms Copernicus und der Weltwetterorganisation WMO. Dieser Bericht ist jetzt in Genf mit zahlreichen Details veröffentlicht worden. Und gerade für Europa sind die Ergebnisse besorgniserregend, wie Korrespondentin Katrin Hondel berichtet.
Der neue Bericht bietet mit gut 100 wissenschaftlichen Beiträgen einen umfassenden Überblick zur aktuellen Lage in Europa über die Temperaturrekorde hinaus. Neben den globalen Temperaturen waren auch die Meerestemperaturen außergewöhnlich hoch. Der Meeresspiegel steigt weiter an, Eisschilde und Gletscher schmelzen weiter und die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre hat 2024 wieder ein Rekordniveau erreicht. Wer sich jetzt wundern sollte, weil er oder sie das vergangene Jahr als gar nicht so heiß in Erinnerung hat, war wahrscheinlich vor allem in Westeuropa unterwegs. Denn bezeichnend für die Geschichte des Klimas 2024 waren, so Samantha Burgess, die Unterschiede zwischen Ost- und Westeuropa.
A key part of the story of 2024's climate was the contrasting conditions between Eastern and Western Europe.
Während es in Westeuropa auch wärmer als im Durchschnitt war, aber bewölkter und feuchter, litten die Menschen in Südosteuropa unter extrem langen Hitzewellen.
We found that Southeastern Europe experienced 6 heatwaves.
Zwischen Juni und Anfang September gab es 6 Hitzewellen, darunter eine, die 13 Tage anhielt, die längste seit Beginn der Aufzeichnungen. Es gab auch rekordverdächtig viele Tage mit Hitzestress und tropischen Nächten. Bei Hitzestress geht es nicht nur um die Temperatur, sondern auch um Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit und Sonneneinstrahlung und die Auswirkungen auf den menschlichen Körper. In sogenannten tropischen Nächten fällt die Temperatur nicht mehr unter 20 Grad und es gibt also kaum Erholung vom gesundheitsschädlichen Hitzestress des Tages, der schlimmstenfalls tödlich sein kann. Eine globale Erwärmung von 1,5 Grad über den vorindustriellen Levels könnte jedes Jahr zu 30.000 Hitzetoten in Europa führen, so Samantha Burgess.
Global warming of 1.5 degrees Celsius could result in 30.000 excess deaths per year from extreme heat in Europe.
Hitzestress ist nur eine Auswirkung des Klimawandels. 2024 war laut dem Bericht auch eines der 10 niederschlagsreichsten Jahre in Europa seit 1950. Die Folge? Massive Überschwemmungen. Fast ein Drittel der Flüsse in Europa überschritten mindestens die Hochwasserschwelle. 413.000 Menschen waren betroffen, mindestens 335 kamen ums Leben.
My message to you today is simple.
WMO-Generalsekretärin Celeste Saulo fasst die Lage in einer, wie sie sagt, einfachen Botschaft zusammen. Wir müssen uns anpassen.
Every fraction of a degree matters.
Jeder Bruchteil eines Grades an Erwärmung zählt, sagt sie, und bringt weitere Gefahren für Wirtschaft, Gesellschaft, Ökosysteme und neue Bedrohungen für unsere Kinder und Enkelkinder. Wir müssen reagieren, und zwar jetzt, heute, nicht morgen.
The future option is a very real necessity. Now, today, not tomorrow.
Das sagt die Generalsekretärin der Weltwetterorganisation WMO mit Blick auf das Klima in Europa. Der Bericht zum Zustand des Klimas wurde veröffentlicht und zeigt einen Riesenunterschied zwischen Ost und West.
RBB 24 Inforadio Sport.
Nichts anderes als ein veritables Fußballwunder benötigt Borussia Dortmund heute Abend im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Barcelona. 0:4 hat der BVB vor einer Woche das Hinspiel in Spanien verloren. Diese Hypothek dürfte deutlich zu groß sein. Daniela Müllenborn.
Es ist ja nicht so, als hätte das Dortmunder Stadion noch nie ein Fußballwunder erlebt. 2013 liegt der BVB gegen Malaga in der 90. Minute noch 1:2 hinten.
Halbfinale. Nach was für einer Dramatik. Zweimaliger Rückstand. Immer wieder alles gedreht.
Das Wunder gegen den FC Malaga. Im vergangenen Jahr eine tolle Wende gegen Atletico Madrid und einige andere große Europapokalnächte. Aber diesmal...
Wunder gibt's immer wieder, aber wir wissen auch, dass Barcelona dieses Jahr 2025 noch kein einziges Pflichtspiel verloren hat. Das macht die Sache umso schwieriger, beziehungsweise ja, nicht so leicht.
Zu hoch wohl die Hürde nach der 0:4 Niederlage in Barcelona. BVB-Trainer Niko Kovac und sein Mittelfeldspieler Felix Metscher setzen noch einmal auf die schwarz-gelbe Kulisse.
Wir müssen eigentlich ein perfektes Spiel machen. Wir wissen, dass es nicht einfach sein wird, aber ja, mit unseren Fans ist alles möglich und wir haben einfach das Glauben, dass ja, es ist möglich.
Wir wollen versuchen, dort unsere Fans, die 81.000, auf unsere Seite zu bekommen. Wir wollen zusehen, dass wir dort den nötigen Wind auch bekommen. Und das geht nur durch Leidenschaft, Leistung, Laufbereitschaft.
Niko Kovac fordert von seiner Mannschaft also genau das ein, was ihr im Hinspiel komplett abhanden gekommen war.
Das, was wir zeigen wollen, ist natürlich ein ganz anderes Gesicht. Und wir wollen das Spiel gewinnen. Was und wie hoch das dann eventuell ausfallen wird, das kann keiner jetzt vorhersehen.
Vorrang hat für die Dortmunder jetzt sowieso die Aufholjagd in der Bundesliga mit zuletzt 2 Siegen und dem beachtlichen Unentschieden beim FC Bayern auf dem Weg zur erneuten Qualifikation für die Champions League. Die ist mit der richtigen Mentalität plötzlich wieder drin. Für alles andere braucht es ein Wunder.
Wir übertragen die Partie Dortmund gegen Barcelona im RBB 24 Inforadio live und komplett ab 21 Uhr. Tennisprofi Alexander Zverev ist erfolgreich ins Münchner Sandplatzturnier gestartet. Der an Position 1 gesetzte Zverev hat den Franzosen Alexandre Müller glatt mit 6:4 und 6:1 geschlagen.
Gutes Auftaktmatch. Bin froh, dass ich ja, in 2 Sätzen gewonnen habe und das Level auch wirklich da war. Ich möchte wieder anfangen, mein bestes Tennis zu spielen und das war definitiv der Schritt in die richtige Richtung.
In der zweiten Runde kommt es zu einem deutschen Duell. Am Mittwoch trifft Zverev auf Daniel Altmaier, der sich in 2 knappen Sätzen gegen den Taiwanesen Tseng durchgesetzt hat. Und soweit der Sport. Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Heute sind ähnliche Höchstwerte wie gestern angekündigt. 20 bis 23 Grad. Momentan liegen die Werte bei 13 bis 15 Grad. Nach der Sonne gibt es dann ein bisschen paar mehr Wolken, aber es bleibt im Wesentlichen trocken. Dazu ist es recht windig.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Werner Schoninger.
Derzeit keine aktuellen Meldungen von den Brandenburger Fernstraßen. Im Stadtverkehr Berlin stockt es vor allem auf der A100 Stadtring Richtung Wedding. Wegen der Bauarbeiten im Bereich Dreieck-Funkturm staut es sich zwischen Schmargendorf und Spandauer Damm plus 10 Minuten. Und in Richtung Neukölln ebenfalls 10 Minuten extra zwischen den Dreiecken Charlottenburg und Funkturm. Friedrichsfelde-Rienstraße. Vor der Straße Alt-Friedrichsfelde laufen Tiefbauarbeiten. Bis Monatsende ist dort nur eine Spur frei. Und Mitte die Spandauer Straße ist ab Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Hackescher Markt wegen Bauarbeiten noch bis Mitte Mai gesperrt. In der Gegenrichtung ist nur eine Spur frei. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der rbb24 Inforadio App.
Es ist 9.20 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Irina Grabowski im Studio. Guten Morgen. Es ist für die SPD-Mitglieder keine leichte Entscheidung, ob man es noch einmal mit der Union probieren soll. Das scheint nicht unmaßgeblich an Friedrich Merz zu liegen. Wenigstens beim Mindestlohn, einem Kernanliegen der SPD, gibt es jetzt eine Beruhigungspille von der CDU. Mehr dazu in den Nachrichten mit Werner Schoninger.
Der Chef des CDU-Arbeitnehmerflügels Radke ruft in der Mindestlohndebatte zu mehr Gelassenheit auf. Radke sagte im RBB 24 Inforadio, alle gingen davon aus, dass der Mindestlohn im nächsten Jahr auf 15 Euro erhöht wird. Falls nicht, sehe der Koalitionsvertrag aber keine politische Einflussnahme vor. Auch die Mindestlohnkommission betonte, dass sie ihre Entscheidung unabhängig trifft. Aus dem Hauptstadtstudio Philipp Eckstein.
Die Vorsitzende der Mindestlohnkommission, Christiane Schönefeld, hat sich in einem Schreiben an die Öffentlichkeit gewandt. Darin betont sie, die Mindestlohnkommission wird Ende Juni über die Höhe des Mindestlohns für die Jahre 2026 und 2027 entscheiden. Im schwarz-roten Koalitionsvertrag heißt es dazu, ein Mindestlohn von 15 Euro sei im Jahr 2026 erreichbar. CDU-Chef Merz sagte zuletzt, es gebe dabei keinen Automatismus. Spitzenpolitiker der SPD kritisierten das. Sie rechnen fest mit einer entsprechenden Mindestlohnerhöhung.
Seit heute können die fast 360.000 SPD-Mitglieder über den Koalitionsvertrag mit CDU und CSU abstimmen. Dafür ist eine Online-Plattform eingerichtet worden. Gestern hat die SPD-Spitze bei einer Veranstaltung in Hannover noch einmal dafür geworben, dem Koalitionsvertrag zuzustimmen. Aus Hannover Anne-Kathrin Mellmann.
Auf einer sogenannten Dialogkonferenz in Hannover erntete Parteichef Lars Klingbeil großen Applaus für seinen Appell an das Verantwortungsgefühl der Genossen. Die SPD habe sich nie vor Verantwortung gedrückt und sollte diesen Weg weitergehen. Die Parteiführung verteidigte den Koalitionsvertrag und betonte Verhandlungserfolge, wie ein stabiles Rentenniveau und 15 Euro Mindestlohn. Die ablehnende Haltung der Jusos nehme sie ernst. Die SPD-Parteispitze wies mehrfach auf fehlende Alternativen zu einer schwarz-roten Koalition hin und warnte vor einem weiteren Erstarken der AfD. Das SPD-Mitgliedervotum läuft bis einschließlich 29. April.
Bundesverteidigungsminister Pistorius hat sich skeptisch über eine Lieferung von deutschen Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine geäußert. Der SPD-Politiker wies in Hannover die Darstellung zurück, er sei schon immer für solche Waffenhilfen gewesen. Zuletzt hatte der designierte Kanzler Merz Taurus-Lieferungen in Absprache mit den europäischen Partnern ins Gespräch gebracht. Dazu sagte Pistorius, er kenne keine europäischen Partner mit einem solchen System, Absprachen wären deshalb schwierig. Die Raketen mit einer Reichweite von 500 Kilometern können von der Ukraine aus auch Ziele in Moskau erreichen. Die US-Regierung bereitet neue Zölle vor, betroffen wären diesmal Halbleiter und Arzneimittel. Das Handelsministerium in Washington begründet die Maßnahme mit der nationalen Sicherheit. Bisher sind Halbleiter und Medikamente von den Importaufschlägen ausgenommen. Halbleiter sind wichtige Bestandteile von Computern, Smartphones und anderen elektronischen Geräten. Die Vize-Fraktionschefin der AfD im Bundestag von Storch sagte im RBB 24 Inforadio, Deutschland solle gegenüber Trump stark auftreten. Damit das möglich ist, sei aber eine andere Wirtschaftspolitik nötig. Wichtig sei vor allem billige Energie. Deshalb müsse Deutschland zurück zu Atomkraft, Kohle und Gas. In New York wird heute der Prozess um die mutmaßlichen Sexualverbrechen des US-Filmproduzenten Weinstein neu aufgerollt. Der frühere Hollywood-Produzent wurde 2020 wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe zu 23 Jahren Haft verurteilt. Ein Berufungsgericht hat das Urteil aber wegen Verfahrensfehlern wieder aufgehoben. In dem neuen Verfahren geht es um Vorwürfe von drei Frauen. Weinstein weist jede Schuld zurück. Seine Anwälte betonen, die sexuellen Kontakte seien einvernehmlich gewesen. Die Vorwürfe gegen Weinstein hatten 2017 die weltweite MeToo-Bewegung ins Rollen gebracht. Eine neue Studie unterstützt Überlegungen, die U-Bahn-Linie 7 zum Flughafen BER zu verlängern. Ein Ausbau brächte große Vorteile für Flugreisende, die Wirtschaft, aber auch für Anwohner, heißt es in der Kosten-Nutzen-Analyse, die jetzt vorgestellt wurde. In Auftrag gegeben wurde sie unter anderem vom Berliner Senat und der Brandenburger Landesregierung. Beide Länder wollen das Vorhaben grundsätzlich umsetzen, benötigen dafür aber finanzielle Hilfe vom Bund. Bislang endet die U7 in Rudow am südöstlichen Berliner Stadtrand. Bei einem Ausbau sollen insgesamt 7 neue Bahnhöfe entstehen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter, heute nach sonnigem Start immer mehr Wolken und stellenweise leichter Regen, dazu weiterhin frühlingshafte Temperaturen bis 22 Grad. Und es weht ein stark böiger Südostwind. Aktuell haben wir in Berlin-Dahlem 12 Grad und in Marzahn 13, in Angermünde 10 und in Bad Liebenwerder 13 Grad. Morgen ist es heiter und ausgesprochen warm, mit höchsten Werten bis zu 26 Grad. Die Zeit 9.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Im Studio Irina Grabowski. Wenn über den Ex-Flughafen Tegel gesprochen wird, dann meistens, weil dort noch immer tausende Geflüchtete leben in einer Zeltstadt, die scheinbar immer weiter wächst. Eher nicht so bekannt ist das, was direkt daneben passiert. Berlin baut sich einen neuen Unicampus. Das frühere Terminal A mit seiner ikonischen Architektur soll ein neuer Standort der Berliner Hochschule für Technik werden und ein elementarer Teil der ebenfalls dort geplanten Urban Tech Republic. Wie geht es damit voran? RBB-Reporter Sebastian Schöbel hat sich die Baustelle angeschaut.
Der Mann, der den Ex-Flughafen Tegel in eine Universität verwandeln soll, steigt die Treppe einer alten Fahrgastbrücke hoch zum ehemaligen Transitbereich. Jörg Nikolaus kennt hier jeden Quadratmeter.
Wir sind jetzt im ersten Obergeschoss der Haupthalle. Im Bereich der Gates 10 und 11 ehemalig. Wir haben hier soweit die Asbestsanierung abgeschlossen. Alle Oberflächen sind freigelegt, alle Rückbauten erfolgt, soweit sie erfolgen müssen. Und das Bauwerk ist in diesem Bereich vorbereitet für den weiteren Ausbau und die Umnutzung.
Wer hier einst mit Koffer in der Hand auf den Flieger wartete, würde heute kaum noch etwas wiedererkennen. Decken, Böden und Wände zeigen nur noch blanken, asbestbefreiten Beton. Wo einst Check-in-Schalter, Sitzbänke und Erfrischungsautomaten standen, ist heute gähnende Leere. Die Fensterscheiben sind trübe geworden vom Baustaub. Nur punktuell erinnern alte Schilder daran, was hier einst gewesen ist. Aber das ist nur vorübergehend, verspricht Nikolaus. Auf jedem Einrichtungsgegenstand liegt Denkmalschutz. Alles wurde fein säuberlich archiviert, eingelagert und soll später wieder verbaut werden.
Ja, zum Beispiel der Transitgang hatte damals eine Blechverkleidung beidseitig, wo dann auch die einzelnen Anzeigetafeln der Gates zu sehen waren. Die sind alle geborgen worden. Und wenn die tragende Struktur von dem Transitgang wiederhergestellt ist, werden die alten Blechverkleidungen wieder angebracht, sodass man die dann dem Verlauf nach oder den Oberflächen nach weiterhin sehen kann.
Die Arbeiten im Terminalgebäude sind schon weit vorangeschritten. Noch in diesem Jahr soll hier alles so weit fertig sein, dass mit dem eigentlichen Umbau begonnen werden kann. Im Innenraum des Hexagons, da wo früher die Fluggäste mit Taxen oder Bussen ankamen oder abfuhren, türmen sich heute riesige Haufen aus Betonresten und verbogenem Stahl. An den Treppentürmen klebt noch die Werbung einer Autovermietung, aber auch das wird bald verschwinden.
Die Kernstruktur bleibt bestehen, nur im Innenbereich werden eben die Teile, die ausschließlich dem Flughafenverkehr oder Flughafennutzung zuzuordnen sind und später nicht genutzt werden können, im Rahmen der Nachnutzung, die werden jetzt zurückgebaut.
Noch in diesem Jahr soll das Terminal so weit entkernt sein, dass der Umbau starten kann. Die Finanzierung dafür muss jedoch noch im nächsten Doppelhaushalt gesichert werden, was bei der Berliner Hochschule für Technik ungute Erinnerungen an das vergangene Jahr und die damaligen Haushaltsberatungen wecken dürfte. Da stand nämlich der gesamte Umzug schon einmal in Frage, aus Kostengründen. So richtig viel Euphorie spürt man deswegen bei BHT-Präsidentin Julia Neuhaus nicht.
Momentan sind wir noch in so einem theoretischen Stadium, dass man sagen muss, wir warten und wir harren der Dinge und wir hoffen, dass das eben so in dieser Weise weitergeht und dass wir irgendwann den Schlüssel bekommen und dann die neidischen Blicke sehen.
Dabei ist alles schon klar durchgeplant, fast auf den Raum genau, seit Jahren. Neuhaus hat den Grundriss des künftigen Campus Tegel in ihrem Büro hängen.
In allem, was wir tun, haben wir den Fokus auf Stadt der Zukunft. Unser Slogan ist Studiere Zukunft. Und das sind im Prinzip alle unsere Studiengänge, die wir im Prinzip auch dort leben wollen. Ganz konkret sollen die Studiengänge Architektur, Gebäude und Energietechnik rüber, Facility Management, Planung nachhaltiger Gebäude, Landschaftsarchitektur, gartenbauliche Phytotechnologie, urbanes Pflanzen- und Freiraummanagement, Mechatronik, Elektromobilität und elektrische Systeme, wo wir dann zum Beispiel auch die ehemalige Landebahn nutzen können, ja, um Elektromobilität tatsächlich auch auszuprobieren. Und deswegen leben wir auch für dieses Projekt so sehr, weil diese Freiflächen und die Kombination zwischen den Freiflächen, unseren Unterrichtsräumen und aber auch den Laborflächen, gerade diese Kombination bringt für uns diesen riesigen Mehrwert.
Labore, Werkstätten, Seminarräume mit Blick auf das ehemalige Flugfeld. Ein Experimentiergarten mittendrin. Was nach einer tollen Erweiterung der BHT klingt, ist in Wirklichkeit die Lösung eines seit Jahren ungelösten Problems.
Wir leben seit über 10 Jahren mit einem Flächendefizit, was uns auch vorgerechnet wurde von über 20.000 Quadratmetern. Ja. Und jetzt kommt natürlich immer das Argument, ja, Moment mal, die Corona-Pandemie hat uns doch gelehrt, wir können doch auch im Homeoffice arbeiten. Dann stelle ich immer gerne die Frage, ob irgendwelche Laborversuche, ja, auch im Homeoffice gemacht werden sollen.
Schon 2012 wurde eine Liste gemacht mit dem, was die BHT, damals noch Beuth Hochschule, am neuen Standort Tegel braucht. Seitdem ist so einiges wieder gestrichen worden, unter anderem das Labor, das Technologie zur Nutzung erneuerbarer Energien erforschen sollte. Was ein besonderer Verlust auch für Tegel ist, betont Jenny Wieland, die den neuen Campus bei der BHT als Chefplanerin betreut.
Wir haben dort zum Beispiel eine riesige Sonne, eine künstliche Sonne, die ist so groß wie ein ganzes Haus fast.
Deswegen, die BHT hat eine eigene Sonne?
Ja, eine künstliche Sonne. Dort werden dann Wirkungsweisen von Solar- und PV-Zellen erforscht. Also insofern, das wird dann ausprobiert. Ne? Mit der künstlichen Sonne wird die original beschienen und dann wird geguckt, wie die Wirkungsgrade sind beispielsweise.
Das heißt, die Sonne bleibt hier?
Leider.
Die Sonne bleibt also im Wedding. Was möglicherweise zu verschmerzen sein wird. Schließlich bekommt der Campus in Tegel ein anderes Highlight, nämlich im Innenhof des Terminals, dort, wo Bauleiter Jörg Nikolaus ja gerade die alte Straße entfernen lässt.
Das wird dann so im ersten Obergeschoss hier, das, was Sie hier sehen im Plan, so ein umlaufender sogenannter Skywalk werden. Also die Architekten stellen sich da sowas so ein bisschen vor wie diese Skyline in New York, diese ehemalige Bahntrasse, die dann so zu einem kleinen Park oder so einem kleinen Landschaftsgarten im ersten Stock entwickelt worden werden soll. Ja, sowas soll dort eben auch noch passieren. Und man kann dann runtergucken beispielsweise auch auf die Versuchsflächen, was ja auch sehr spannend ist dann.
BHT-Studierende sollen also später zum Beispiel ihr Essen aus der neuen Mensa direkt raus auf den Skywalk mitnehmen können, um von dort die Arbeiten im Versuchsgarten unter ihnen beobachten zu können. Bei aller Sorge um die weitere Finanzierung. Es sind solche Vorstellungen, sagt BHT-Präsidentin Julia Neuhaus, warum sie weiterhin fest an das Projekt glaubt.
Für mich stand nie in Frage, ob, sondern das war eher so die Perspektive, wann wurde sehr weit aufgeschoben, ne? Wo man natürlich dann unterschwellig die Frage, ob dann doch stellt. Aber mehr ging es um die Perspektive, wann soll es kommen.
Weil das Teil ja neu ist, ne, dazwischen gebaut worden ist.
Auch Frank Wolters will nicht über das Ob, sondern nur über das Wann des Umzugs der BHT nach Tegel reden. Der Geschäftsführer der Tegel Projekt GmbH steht in der früheren Eingangshalle von Terminal A, wo noch immer der riesige Fallblattanzeiger hängt, nur eben ohne Abflüge oder Landungen zu zeigen. Ohne die BHT in Tegel wäre es auch schwer bis unmöglich, Unternehmen in die neue Urban Tech Republic drumherum zu holen.
Also das können wir sowohl für die Urban Tech Republic, für Berlin TXL sagen, wie auch für alle internationalen Innovations- und Technologiestandorte. Das Wichtigste ist tatsächlich die Ansiedlung von Forschungseinrichtungen. Die BRT ist eine solche. Also insofern ist es von herausragender Bedeutung.
Denn die Unternehmen der Urban Tech sind auf die Studiengänge der BHT abgestimmt, von autonomen Antrieben bis zur klimaneutralen Architektur. Ab 2030, so das Ziel, soll dieser Ort mit Leben gefüllt werden. Aber vielleicht, so wollte das auch schon etwas früher, um die Vorfreude am Leben zu erhalten, nach all den Jahren des Wartens.
Ach, das ist so ein total euphorisches Gefühl eigentlich, also diese Anspannung zu haben und weil wir es aus den Visualisierungen ja auch kennen und dargestellt haben, wie nachher dieses Leben vorstellbar ist. Ja, also wo Tische stehen, wie sie aussehen und eigentlich auch so die Vorstellung, wenn wir sozusagen natürlich an die heutigen Studierenden denken, sie einfach vor Ort eigentlich schon sehen zu können an der Stelle. Und es wäre natürlich irgendwie fantastisch, wenn wir sozusagen auch mal so eine Bauparty machen könnten, wo wir Studierende der BRT hier hätten, um das ein wenig dann auch zwischendurch mal mit Leben zu füllen.
Bauparty, super Idee. Frank Wolters war das, Geschäftsführer der Tegel Projekt GmbH. Mit ihm hat unser Reporter Sebastian Schöbel gesprochen. Diese Reportage über den neuen Campus der BHT, der Berliner Hochschule für Technik in Tegel.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Schön, möglichst jung und erfolgreich. Nicht nur Influencer-Stories drehen sich um diesen Traum. Die Welt der Superreichen, ganze Luxusindustrien haben sich rund um die oberen 10.000 angesiedelt. Aber jetzt scheint dieses Kartenhaus des schönen Scheins ins Wanken zu geraten. Johannes Frevel aus unserer Wirtschaftsredaktion. Johannes, woher bläst der Wind?
Ja, der Wind der neuen Wahrheit, der bläst aus Richtung der US-Zölle. Die sind nicht gut für internationale Luxuskunden. Das Problem, etwa der Autobauer Mercedes, der hat sich ja klar einer Luxusstrategie verschrieben, also raus aus den relativ günstigen kleineren Einstiegsmodellen und eben dafür rein in die Segmente des Markts, die sich der Geschäftsführer eben gern auf den Parkplatz stellt.
Also mit Luxus gegen die Krise ankämpfen.
Ja, das war die Idee. Also die Spekulation, klar, wer gut verdient, der hat eben auch in der Krise Geld für teuren Luxus. Da passt die Gewinnmarge ja besonders gut. Und der Zollstreit, der sorgt jetzt dafür, dass sich sowohl die Preise für diese Luxusprodukte als auch die Gewinnerwartungen der Käufereliten auf den wichtigen Auslandsmärkten, also vor allem in China und in den USA, verschieben. Das Handelsblatt, das zitiert Autoanalysten der Schweizer Großbank UBS. Demnach sind Premium- und Luxushersteller besonders von den Folgen der Zölle betroffen. Erwartet wird, dass die Rendite der rollenden Luxusmarken nur noch auf dem Niveau des Massenmarktherstellers VW liegen wird.
Das würde ja dann bedeuten, dass diese Luxusstrategie gegen die Krise scheitert.
Tja, und das ist kein Einzelfall. Wir sehen eine ganz ähnliche Entwicklung beim weltgrößten Luxuskonzern aus Frankreich. Der heißt LVMH. Da geht's also um Marken wie Tiffany, Bulgari, Dior, Louis Vuitton. All sowas, das Kerngeschäft. Wir ahnen schon, teure Lederwaren und vor allem Luxushandtäschchen. Also die russischen Oligarchen Frauen, die fallen ja als Käuferinnen ja schon länger aus. Aber jetzt treten wohl auch andere Schöne und Reiche oder die, die sich eben dafür halten, in den Käuferstreik. Jedenfalls LVMH, die Aktie, die ist an der Börse um 7% gefallen. Inzwischen sind nicht nur die Aussichten für den chinesischen Markt ziemlich düster. Wegen der US-Zölle stellt sich die Branche auf die längste Flaute seit Jahren ein.
Luxus als Risiko oder gibt's auch Chancen?
Ja, es gibt auch Chancen. Der französische Luxusweltmarktführer, der steckt ja gerade in einer Zollmühle in Italien. Da gibt's die Luxusmarke Versace. Die gehörte bisher einem US-Konzern. Der wollte schnell raus aus der Krisenbranche. Und schwupps, der italienische Modekonzern Prada, der hat sich seinen langjährigen Konkurrenten einverleibt. Und jetzt wollen sie zusammen gegen die französische Konkurrenz vorgehen.
Vielen Dank. Das war Johannes Frevel aus unserer Wirtschaftsredaktion. Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Heute bekommen wir an Höchstwerten 20 bis 23 Grad. Dazu haben wir einen starkböigen Südostwind. Es gibt erst viel Sonne, später mehr Wolken und dann stellenweise ein paar Tropfen.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Werner Schuninger.
Von den Brandenburger Fernstraßen liegen uns derzeit keine aktuellen Meldungen vor. Stadtverkehr Berlin, A100 Stadtring Richtung Wedding. Wegen der Bauarbeiten im Bereich Dreieck Funkturm staut es sich zwischen Schmargendorf und Spandauer Damm mit etwa 10 Minuten Verzögerung. Und in Richtung Neukölln auch 10 Minuten extra zwischen den Dreiecken Charlottenburg und Funkturm. Friedrichsfelde-Rienstraße vor der Straße Alt-Friedrichsfelde laufen Tiefbauarbeiten. Bis Monatsende ist dort nur eine Spur frei. Mitte die Spandauer Straße ist ab Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Hackescher Markt wegen Bauarbeiten noch bis Mitte Mai gesperrt. In der Gegenrichtung ist nur eine Spur frei. Und bei der S-Bahn werden wegen Bauarbeiten Busse eingesetzt, vor allem auf den Linien S3, 5, 7 und 9 zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz bis 21. April. Unser Programm gibt es auch im Livestream auf rbb24inforadio.de.
Es ist 9.39 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Guten Morgen, im Studio ist Irina Grabowski. Wer viel fragt, kriegt viele Antworten. Fragen zum Mindestlohn von 15 Euro beantwortet die CDU vielstimmig. Und da reicht die Bandbreite dann von kommt vielleicht, kommt bestimmt, bis sicher ist das eher nicht. Wem wird die SPD glauben? Vielleicht denen in der CDU, die sich persönlich äußern. Die Nachrichten mit Werner Schoninger.
Der Bundesvorsitzende der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft, Radke, hat im Streit über den Mindestlohn zu Gelassenheit gemahnt. Der CDU-Politiker sagte im RBB 24 Inforadio, mit Blick auf die neue Geschäftsordnung der Mindestlohnkommission gingen ohnehin alle davon aus, dass die 15 Euro schon im nächsten Jahr kommen. Eine politische Einflussnahme sei aber im Koalitionsvertrag nicht vereinbart worden, so Radke. Auch die Vorsitzende der Mindestlohnkommission, Schönefeld, betonte die Unabhängigkeit der Entscheidung. SPD-Politiker hatten zuvor den designierten Kanzler Merz kritisiert, der gesagt hatte, dass man die 15 Euro pro Stunde auch erst 2027 erreichen könnte. Das Interview können Sie in wenigen Minuten hören. Die SPD-Mitglieder können seit heute über den Koalitionsvertrag mit der Union abstimmen. Die Online-Befragung läuft bis einschließlich 29. April. Das Ergebnis ist für die Parteispitze bindend, wenn sich mindestens ein Fünftel der fast 360.000 Mitglieder an der Abstimmung beteiligt. Die SPD-Spitze hat gestern bei einer Veranstaltung bei der Basis um Zustimmung geworben. Parteichefin Esken sagte, man habe in Fragen wie der Rente hart verhandelt, das Ergebnis könne sich sehen lassen. Umstritten ist aber nach wie vor die geplante Verschärfung in der Migrationspolitik. Die Jusos haben schon angekündigt, gegen den Koalitionsvertrag zu stimmen. Im Zollstreit mit den USA sieht die AfD Deutschland im Nachteil. AfD-Vize-Fraktionschefin von Storch sagte im RBB 24 Inforadio, Trump habe angekündigt, Politik im Interesse seines Landes zu machen, er sei aber bereit zu verhandeln. Deutschland bescheinigt von Storch dafür aber eine schlechte Position.
Das Ziel muss doch sein, dass am Ende die Zölle wegkommen, insgesamt wegkommen, dass wir einen freieren Handel haben. Wenn diese Bewegung, die er dort macht, dazu beitragen, dann ist es gut. Aber das, was wir wissen müssen, ist, dass natürlich das für unsere Wirtschaft eine Herausforderung ist. Ich glaube, so sagt man das. Und das heißt, unsere Wirtschaft muss stark sein, um verhandeln zu können. Und damit sie stark ist, brauchen wir eine andere Wirtschaftspolitik. Und das ist genau das, was die Bundesregierung ja nun vollständig in ihrem Koalitionsvertrag nicht anbietet.
Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD, Beatrix von Storch. In Europa sind die Auswirkungen des Klimawandels aus wissenschaftlicher Sicht immer deutlicher zu spüren. Zu diesem Schluss kommt der gemeinsame Zustandsbericht des EU-Klimadienstes Copernicus und der Weltorganisation für Meteorologie. Aus Brüssel Katrin Schmidt.
Den Forschern zufolge war das Jahr 2024 nicht nur das wärmste je in Europa gemessene, sondern es war auch ein Jahr der Wetterextreme mit einem klimatischen Ost-West-Kontrast. Extrem trockene und oft rekordverdächtig warme Bedingungen im Osten Europas und warme, aber sehr feuchte Bedingungen im Westen. Den Wissenschaftlern zufolge nimmt auch der Hitzestress quer durch Europa zu. 2024 gab es die zweithöchste je gemessene Zahl an Tagen mit Tropennächten und Hitzestress. Also einer Situation, heißt es, in der nicht nur die Temperatur den Körper belastet, sondern gleichzeitig auch andere Umweltfaktoren wie Wind und Luftfeuchtigkeit.
Die Ärztekammer in Brandenburg befürwortet, dass das Landärzteprogramm fortgeführt werden soll. Das sei wichtig für die Nachwuchsförderung, sagte ein Sprecher der Landesärztekammer. Im Haushaltsplan von SPD und BSW sind 18 entsprechende Stipendienplätze vorgesehen, so viele wie in den Jahren davor. Pro Jahr wird das Programm mit mehr als 2 Millionen Euro gefördert. Bisher erhielten die Stipendiatinnen und Stipendiaten während des Studiums 1.000 Euro im Monat. Sie verpflichten sich im Gegenzug dazu, nach dem Studium mindestens 5 Jahre lang als Arzt auf dem Land in Brandenburg zu arbeiten. Nach massiven russischen Angriffen auf ukrainische Städte hat die Ukraine nun offenbar die Stadt Kursk attackiert. Laut russischen Behörden wurden bei einem Drohnenangriff mindestens eine Frau getötet und mehrere Menschen verletzt. Wohnhäuser seien beschädigt worden. Kursk liegt nahe der Grenze zur Ukraine. Am Sonntag waren bei russischen Angriffen auf die ostukrainische Stadt Sumy mehr als 30 Menschen getötet worden. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute nach sonnigem Start immer mehr Wolken und stellenweise leichter Regen. Dazu weiterhin frühlingshafte Temperaturen bis 22 Grad. Es weht ein stark böiger Südostwind. Aktuell in Berlin-Spandau-Eiskeller 17 Grad und in Adlershof 16, in Eberswalde 12 und in Treuenbrietzen 16 Grad. Morgen heiter und ausgesprochen warm bis zu 26 Grad. Die Zeit 9.44 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Das Online-Voting der SPD hat begonnen. In zwei Wochen werden wir erfahren, ob die SPD-Mitglieder mehrheitlich für eine Koalition mit der Union sind oder nicht. Die Jusos haben ja schon mal vorsorglich Nein gesagt. Gestern hat die Parteiführung bei einer sogenannten Dialogkonferenz in Hannover für den Koalitionsvertrag geworben. Reporter Torben Hildebrand hat die Diskussion verfolgt.
Einige hundert Genossen sind da. Tobias Wolf ist extra aus Hamburg nach Hannover gekommen, um den Koalitionsvertrag besser zu verstehen. Sein Herz sagt nein, sein Kopf sagt ja.
Ich bin nicht hochauf begeistert, aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, das kann man nicht mitgehen.
In der SPD rumort es. Teile der Jusos lehnen den Koalitionsvertrag ab. Der Parteinachwuchs kritisiert den Kurs in der Migrationspolitik. Zum Beispiel, dass die Koalition den Familiennachzug aussetzen will. Auch die schärferen Regeln beim Bürgergeld können viele in der Partei nicht nachvollziehen. Ronja Lämmerhirt ist Juso-Landesvorsitzende in Niedersachsen. Auch sie sagt am Abend in Hannover nein.
So wie der Koalitionsvertrag da jetzt liegt, werde auch ich nicht zustimmen können. Das sind für mich einige rote Linien, die wir vorher klar formuliert haben, die hier aber überschritten werden. Und deswegen werde ich nicht zustimmen und wir empfehlen das auch unseren Mitgliedern.
Die SPD-Mitglieder erleben im Tagungszentrum am Rande Hannovers eine SPD-Spitze, die beruhigt, die erklärt, die erläutert und beschwichtigt und immer wieder verteidigt. Parteichef Lars Klingbeil sagt, in der Migrationspolitik habe die SPD, Zitat, manchen Unfug der Union gestoppt. So habe die SPD das individuelle Recht auf Asyl verteidigt.
Da gibt es auch eine Grenze und über die sind wir nicht drüber gegangen. Und da können wir stolz drauf sein, liebe Genossinnen und Genossen.
Und dann das Thema Außenpolitik. Klingbeil verweist auf US-Präsident Trump und das Zollchaos. Er spricht den Krieg in der Ukraine an.
Und wenn ich als jemand, der 47 Jahre alt ist, 78 geboren wurde, mich erinnere, wie meine Jugend und meine Kindheit in diesem Land war, dann war das geprägt von Frieden, von Wohlstand, von Stabilität. Da steht alles auf dem Spiel. Und deswegen geht es darum, die Frage zu beantworten, ob wir es hinbekommen, eine stabile Regierung in diesem Land zu bilden.
Stabile Verhältnisse, diese Worte fallen oft. Eine starke AfD, Neuwahlen, eine Minderheitsregierung der CDU, davor haben viele Angst. Klingbeil, Esken, Pistorius, Miersch, Heil. Die SPD ist mit der Parteiprominenz auf Werbetour. Und die Botschaft in Hannover ist offensichtlich. Wir nehmen das hier ernst, wir hören euch zu. Aber auch nach zwei Stunden sind viele immer noch hin und her gerissen.
Ich finde das ganz schwierig, weil das so eine Drucksituation macht. Also entweder machst du das jetzt so oder wirst schon sehen, was du davon hast. Und das ist eine Argumentation, mit der ich ganz schwer mitgehen kann. Mal gucken, vielleicht können sie mich noch überzeugen, aber ich weiß es bisher noch nicht.
Manches ist mir nicht sozialdemokratisch genug. Ich muss sicherlich noch ein, zwei Nächte schlafen und jetzt mit dem, was ich nach Hause trage, noch mal in mich gehen.
Und nun haben es mehr als 350.000 SPD-Mitglieder in ganz Deutschland in der Hand, ob es zu einer schwarz-roten Koalition kommt.
Auch die Zustimmung der CDU fehlt noch. Da werden Delegierte aus dem ganzen Land am 28. April auf einem kleinen Parteitag entscheiden. Da erwarten wir aber eher Zustimmung. Wir schauen uns jeden Tag ein Kapitel des Koalitionsvertrags genauer an. Heute, was bietet der Vertrag den Arbeitnehmern? Dennis Radke ist seit Herbst der Bundesvorsitzende der CDA, der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft Deutschlands. Er ist auch Europaparlamentarier. Die SPD rechnet ja nun fest mit einem Mindestlohn von 15 Euro. Das war schon übers Wochenende ein Aufregerthema. Und im Gespräch heute mit unserer Moderatorin Angela Ulrich war es dann auch nochmal Thema. Die SPD sieht der Friedrich Merz als Wackelkandidat. Dabei hat der doch nur gesagt, dass eine Kommission diesen Mindestlohn festlegt. Also viel Lärm um nichts.
Naja, der Zeitpunkt hat sich ja nicht ergeben, weil Friedrich Merz Lust darauf hatte, sondern weil die Debatte einfach aufkam.
Na, und er hat das die ja befeuert, wenn man mal sagen muss. Er hätte ja vielleicht auch jetzt gerade mal nicht sich äußern müssen. Es kam ja durch ihn.
Ja, aber man muss die Debatte ja nicht laufen lassen. Es kam ja immer wieder auch aus der SPD. Im nächsten Jahr kommen wir auf die 15 Euro und ob wir die 15 Euro erreichen, entscheidet in der Tat die Mindestlohnkommission. So ist es im Koalitionsvertrag vereinbart und so steht es auch im Gesetz. Und ich meine, das eigentlich Verrückte an der Debatte ist ja, wenn man sich die neue Geschäftsordnung der Mindestlohnkommission ansieht, Stichwort auch die Bezugnahme auf die 60% Medianlohn, dann gehen doch alle davon aus, dass aller Voraussicht nach im nächsten Jahr dieser Wert erreicht wird. Worum es doch aber eigentlich geht, ist, wird es einen politischen Eingriff geben? Sollte dieser Wert im nächsten Jahr nicht erreicht werden, ja oder nein? Und von einem politischen Eingriff seitens des Deutschen Bundestages ist in der Tat im Koalitionsvertrag nichts vereinbart. Von daher ist es eigentlich nur eine Klarstellung dessen, was eigentlich schon vereinbart worden ist.
Und Sie würden von so einem politischen Eingriff auch abraten, verstehe ich Sie da richtig?
Er bringt doch auch nichts. Also ich meine, ich habe immer gesagt, eins der Defizite der Mindestlohnkommission ist die Geschäftsordnung, mit der man sich im Grunde genommen selber limitiert hat über viele Jahre. Dieses Problem hat die Mindestlohnkommission nicht nur erkannt, sondern sie hat es auch angepackt und sich eine neue Geschäftsordnung gegeben. Und jetzt sollten wir die Mindestlohnkommission auch ihre Arbeit weitermachen lassen.
Trotzdem, es geht ja viel um Vertrauen. Nicht nur, dass die Bevölkerung wieder mehr Vertrauen zu dieser kommenden Regierung hat, sondern auch, dass man untereinander Vertrauen hat. Wenn jetzt aber ein Friedrich Merz kurz vor, ich muss da nochmal drauf zurückkommen, kurz vor Beginn dieses SPD-Mitgliederentscheides sowas nochmal so darstellt, können Sie da nachempfinden, dass manche Sozis da jetzt sehr empfindlich reagieren?
Ach ja, es geht jetzt Ihnen wieder darum, Herrn Merz irgendwas aufzukleben und zu sagen, er hat da was falsch gemacht. Man könnte sich genauso gut darüber unterhalten, warum müssen sich jetzt die Jusos negativ zum gesamten Koalitionsvertrag positionieren, kurz vor Beginn des SPD-Mitgliedervotums. Ich glaube, insgesamt wäre eine XXL-Portion Gelassenheit im Umgang mit diesem Vertrag dringend notwendig. Man sollte auch aus dem lernen, was bei der Ampel schiefgelaufen ist. Da war ja auch die Frage der Kommunikation ein riesiges Problem. Und ich finde, dieser Koalitionsvertrag bietet gerade auch aus Arbeitnehmerperspektive eine ganze Menge, wo man wirklich sagen kann, in den nächsten 4 Jahren kommen wir da voran beim Thema.
Zum Beispiel?
Beim Thema Gerechtigkeit. Naja, also ich sag mal, für mich ist der allerwichtigste Punkt erstmal, dass wir eine klare Botschaft haben mit Blick auf die Arbeitsplatzsicherheit. So, da werden wichtige Themen angepackt, die dringend notwendig sind aus Industriesicht, Stichwort runter mit den Energiekosten. Also ein wichtiger Beitrag zur Arbeitsplatzsicherheit, weil wenn die Arbeitsplatzsicherheit nicht gegeben ist, ist alles andere auch wertlos. Hm. Wenn Sie sehen, für Pendler haben wir ein klares Commitment drin, die Pendlerpauschale wird erhöht. Also ich meine, das sind doch Dinge, die einfach überfällig waren und die jetzt auch angepackt werden.
Wobei
also
alles, auch die Pendlerpauschale, so wie ich das verstehe, steht ja eben unter diesem Finanzierungsvorbehalt. Und eine Frage hätte ich noch an Sie, Herr Radke. Warum tritt die Union eigentlich nicht selbstbewusster auch für soziale Themen ein? Denn bisher gibt ja diese klare Aufteilung. Wir, CDU, CSU, sind die Wirtschaftler, ihr, SPD, die Soziallos. Ist das so geschickt?
Ja, die Aufteilung ist natürlich nicht geschickt und würde auch nicht sagen, dass das sozusagen DNA der CDU ist. Ich meine, ich habe bei A und S auch mitverhandelt und deswegen finde ich, Arbeit und Soziales mitverhandelt. Also wir haben das hier die SPD nicht alleine machen lassen. Unsere Rolle war auch nicht beispielsweise die SPD bei allem immer nur auszubremsen, sondern wir sind da auch gestaltende Kraft, aber wir könnten das in der Tat auch ein bisschen selbstbewusster nach außen auch dokumentieren. Also in der CDU hat man ein Herz für Arbeitnehmer und setzt sich auch dafür ein und man setzt auch Dinge durch.
Sagt Dennis Radke, er ist Bundesvorsitzender der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft, CDA, und er ist Europaabgeordneter der CDU. Das Gespräch mit ihm führte Angela Ulrich.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Die Sängerin und Entertainerin Dagmar Friedrich hat heute 80. Geburtstag und den feiert sie mit 150 geladenen Gästen im Berliner Müggelturm. RBB-Kulturreporterin Silke Mehring über die außergewöhnliche Karriere der Friedrich.
Ich bin immer noch da, stark wie niemals zuvor.
Seit rund 65 Jahren steht sie auf der Bühne und liebt es immer noch. Wenn die Scheinwerfer angehen, ist Dagmar Frederik in ihrem Element. Geboren in den letzten Kriegstagen, wächst sie als Dagmar Elke Schulz bei Eberswalde auf. Hier betreiben die Großeltern ein Lokal, der Vater leitet einen Tierpark.
Lederhosen durch den Wald und immer zerrissene Knie. Also das war so die wunderbarste Kindheit, die man sich eigentlich vorstellen kann, in Freiheit.
Wie ihre Mutter lernt auch Dagmar Frederik erstmal den Beruf der Apothekenhelferin. Schon als Kind singt sie gerne bei Kirchenfesten. Mit 16 nimmt sie Gesangsunterricht und tauscht die Apotheke fortan gegen die Bühne ein. Der Sänger Peter Wieland ist es, der ihr Leben von Grund auf ändert. Er bringt Dagmar Frederik das Bühnenhandwerk bei und wird später ihr erster Ehemann.
Du hast gelacht, wunderbar gelacht. Du hast gelacht, eine ganze Nacht.
Als Duettpartnerin von Siegfried Uhlenbrock gelingt der Schlager-Ikone der Durchbruch. In der DDR ist sie plötzlich der singende, klingende Traum von der weiten, heilen Welt. Mit Talent, Ausstrahlung, unerschütterlichem Selbstbewusstsein und markanter, blonder, kurzer Frisur wird Dagmar Frederik in den 1960er Jahren zum Star. Doch es geht noch steiler die Showtreppe hoch.
Dadurch, dass man mir in Halberstadt die Titelrolle von dem Musical Andrea angetragen hat, ist extra für mich geschrieben worden, da habe ich gemerkt, Mensch, ich kann auch alleine. Ich muss nicht nur im Duett singen, so ist es nun mal. Und alleine getanzt und gemacht, also da hat sich eine Begabung rausgestellt, die ich im Duett sonst vielleicht nie so erfahren hätte.
Was auch immer sie anpackt, es wird zum Erfolg. Dagmar Frederik moderiert in der DDR Unterhaltungsshows wie ein Kessel Buntes. Sie eröffnet den neuen Friedrichstadtpalast und wird schließlich zum Aushängeschild der DDR. Dafür wird ihr nach dem Mauerfall Staatsnähe vorgeworfen. Doch sie bleibt auch nach der Wende erfolgreich. Die Entertainerin singt, moderiert und tanzt sich durch die Shows, ohne müde zu werden. Dagmar Frederik muss in Bewegung sein, ob auf der Bühne, als Spargelbotschafterin oder als Schirmherrin von sozialen Projekten. Mit ihrem fünften Ehemann lebt die Mutter einer Tochter in Köpenick und gibt auch heute noch 4 bis 5 Konzerte im Monat.
Ich singe mich nicht vorher ein, ich habe Glück, der liebe Gott oder Karl Marx, wie ich immer zu sagen pflege, der hat mich sehr gut behandelt und wenn wir morgens aufstehen vom Konzert, dann mache ich... Er sagt mir, meine Stimme ist da. So, das ist unser Ritual zu Hause.
Ihre Fans sind Dagmar Frederik bis heute treu geblieben. Und die denkt auch mit 80 nicht daran aufzuhören.
Ich merke ja immer mehr, dass sie sagen, Mensch, Donnerwetter, so, ich sag jetzt mal ganz frech, die Alte kann ja noch und das macht mich ganz, ganz glücklich.
Das sagt die Sängerin und Entertainerin Dagmar Frederik. Sie hat heute 80. Geburtstag. Wie gesagt, feiert den im Berliner Müggelturm mit 150 geladenen Gästen. RBB-Kulturreporterin Silke Mehring hat die Künstlerin gewürdigt.
Was ist eigentlich in Polen los? Unser Nachbarland ist immer noch mitten im Umbruch. Nach 8 Jahren national-konservativer Führung keine leichte Aufgabe. Christine Joachim und Martin Adam schauen ganz genau hin im Podcast in Polen.
Wir treffen Polinnen und Polen, verfolgen die alltägliche politische Arbeit und suchen nach Antworten. Kann ein Land nach 8 Jahren Rechtspopulismus ohne weiteres zurückkehren zu Rechtsstaatlichkeit, unabhängigen Medien und Bürgerrechten?
Und währenddessen dreht sich die Welt ja weiter. Wir blicken auf die aktuellen Debatten, die Angst vor Russland, die vielen Geflüchteten, die nach Polen und Europa wollen. Und wie steht's eigentlich um das Verhältnis zu uns, den Deutschen?
Übrigens, Kulinarisches gibt es auch. In Polen. Zu hören in der ARD-Audiothek. Jetzt die ARD-Audiothek-App downloaden. Dank Rundfunkbeitrag, werbefrei und ohne weitere Kosten.
Das Wetter in Berlin und Brandenburg, oder soll ich sagen, was für ein Wetterchen. 20 bis 23 Grad werden heute an Höchstwerten wieder erwartet. Also es wird warm. Wir haben erst ganz viel Sonne, dann mehr Wolken, später stellenweise ein paar Tropfen. Finde ich nicht ganz so eine gute Nachricht. Könnte ruhig mal so richtig schön schütten, damit die Pflanzen wieder Wasser bekommen. Aber gut, das ist jetzt meine Meinung. 13 bis 11 Grad übrigens, dann die Tiefstwerte in der kommenden Nacht, also richtig schön. Ein bisschen lau. Und dann haben wir mal mehr, mal weniger Wolken, also auch eher wenig Regen. Und was haben wir noch? Ja, einen stark böigen Südostwind. Den haben wir heute und, wenn ich das sehe, auch
In der Nacht, nee, obwohl er schwächt sich ab, weil ab morgen dann wird's eher schwachwindig.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Werner Schoninger.
Brandenburg A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest Stau plus 20 Minuten. Stadtverkehr Berlin A100 Stadtring Richtung Wedding. Wegen der Bauarbeiten im Bereich Dreieck Funkturm staut es sich zwischen Schmargendorf und Spandauer Damm. Auch hier 10 Minuten extra. Und in Richtung Neukölln staut es sich zwischen den Dreiecken Charlottenburg und Funkturm ebenfalls 10 Minuten Verzögerung. Friedrichsfelde-Rienstraße. Vor der Straße Alt-Friedrichsfelde laufen Tiefbauarbeiten. Bis Monatsende ist dort nur eine Spur frei. Und Mitte, die Spandauer Straße ist ab Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Hackescher Markt wegen Bauarbeiten noch bis Mitte Mai gesperrt. In der Gegenrichtung ist nur eine Spur frei. Bei der S-Bahn werden wegen Bauarbeiten Busse eingesetzt. Auf den Linien 3, 5, 7 und 9 zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz bis 21. April. Auf der S3 zusätzlich zwischen Erkner und Rahnsdorf bis 4. Mai. Auf der S5 zwischen Strausberg und Strausberg Nord bis 25. April.
Es ist gleich 10 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Irina Grabowski. Guten Morgen. Friedrich Merz stellt die 15 Euro Mindestlohn unter Finanzierungsvorbehalt und das soll ja beruhigend auf die Wirtschaft und die CDU-Basis wirken, reizt aber die SPD, deren Mitglieder gerade über eine Koalition mit der Union abstimmen. Aus der CDU gibt es aber auch versöhnliche Töne. Dazu die Nachrichten mit Werner Schoninger.
Der Bundesvorsitzende der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft Radke hat im Streit über den Mindestlohn zu Gelassenheit gemahnt. Der CDU-Politiker sagte im RBB 24 Inforadio, mit Blick auf die neue Geschäftsordnung der Mindestlohnkommission gingen ohnehin alle davon aus, dass die 15 Euro schon im nächsten Jahr kommen. Eine politische Einflussnahme sei aber im Koalitionsvertrag nicht vereinbart worden, so Radke. Auch die Vorsitzende der Mindestlohnkommission Schönefeld betonte die Unabhängigkeit der Entscheidung. SPD-Politiker hatten zuvor den designierten Kanzler Merz kritisiert, der gesagt hatte, dass man die 15 Euro pro Stunde auch erst 2027 erreichen könnte. Seit dem Morgen können die SPD-Mitglieder über den Koalitionsvertrag mit der Union abstimmen. Die Online-Befragung endet am 29. April. Aus dem Hauptstadtstudio Georg Schwarte.
Nehmen mehr als 20% der Mitglieder teil und stimmt die teilnehmende Mehrheit mit Ja, kann die Koalition aus Union und SPD aus sozialdemokratischer Sicht starten. Auf einer sogenannten Dialogkonferenz in Hannover hatten gestern hochrangige SPD-Vertreter, darunter die Parteichefs Esken und Klingbeil, der geschäftsführende Verteidigungsminister Pistorius und der stellvertretende Bundesvorsitzende Heil, für ein Ja der Basis geworben. Die Jugendorganisation der SPD, die Jusos, haben dagegen bereits angekündigt, den ausgehandelten Koalitionsvertragstext ablehnen zu wollen und sprachen von unzureichenden Beschlüssen für einen Politikwechsel.
Bundesverteidigungsminister Pistorius hat sich skeptisch über eine Lieferung von deutschen Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine geäußert. Der SPD-Politiker wies in Hannover die Darstellung zurück, er sei schon immer für solche Waffenhilfen gewesen. Zuletzt hatte der designierte Kanzler Merz Taurus-Lieferungen in Absprache mit den europäischen Partnern ins Gespräch gebracht. Dazu sagte Pistorius, er kenne keine europäischen Partner mit einem solchen System, Absprachen wären deshalb schwierig. Die Raketen mit einer Reichweite von 500 Kilometern können von der Ukraine aus auch Ziele in Moskau erreichen. UN-Generalsekretär Guterres hat gefordert, die Waffenlieferungen in den Sudan zu stoppen. Das sei der einzige Weg, den Bürgerkrieg in dem nordafrikanischen Land zu beenden und die Zivilbevölkerung zu schützen, erklärte Guterres. In London beginnt heute eine internationale Konferenz zur Lage im Sudan. Ausrichter des Treffens von 17 Ländern und 5 internationalen Organisationen